Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Das ist eigentlich eine spannende Frage und vielleicht auch eine Frage, die du dir schon mal gestellt hast oder auch immer wieder stellst. Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Und ich glaube, wir stellen uns diese Frage auch in ganz unterschiedlichen Situationen. Zum Beispiel nächstes Jahr, wer wird Kanzler 2025? Und was bedeutet das für unser Land? Geht es dann aufwärts? Wird es besser? Oder wie wird sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine entwickeln? Hat das noch oder wird es noch mehr Einfluss haben auf uns, auf unser Land, auf unseren Wohlstand, auf mich? Die Zukunft. Wirtschaftlich, was passiert in unserem Land? Die Autoindustrie, wie entwickelt sich das Ganze? Die Umstellung auf erneuerbare Energien? Erreichen wir das 1,5-Grad-Ziel? Und was bedeutet es, wenn wir es nicht erreichen für die Welt, für uns? Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Es gibt ja auch den Beruf Zukunftsforscher. Menschen, die sich mit gegebenen Situationen auseinandersetzen, analysieren, überlegen, den Verlauf der Geschichte anschauen und überlegen dann, ja, was bringt dann die Zukunft? Wohin geht's? Und ich glaube, wir stellen uns diese Frage auch immer wieder ganz persönlich. Was soll ich lernen? Auf welche Schule schicke ich mein Kind? Ist mein Job noch sicher? Wenn ja, wie lange? Oder soll ich noch mal wechseln? Finde ich den richtigen Partner? Wie geht es weiter mit meiner Familie? Wird meine Rente reichen? Was bringt die Zukunft? In der Bibel lesen wir auch von einem Ereignis, in dem große Hoffnung auf Zukunft steckt. Wir lesen in Lukas 19, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Er zieht ein. Und die Leute sind begeistert. Sie haben Hoffnung auf Veränderung, auf eine Zukunft ihres Volkes. Es wird sich Großes ereignen, wenn er kommt. Und sie breiten ihre Kleider auf dem Weg aus, reißen Palmzweige ab, legen einen Teppich aus für den König, für Gottes König, der einzieht, an dem sie doch schon so viele Wunderwerke gesehen hatten. Und sie singen Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Da steckt Hoffnung drin, in dieser ganzen Geschichte, Hoffnung auf Zukunft. Und dann circa eine Woche später laufen die Jünger auseinander und haben Angst, entdeckt zu werden. Jesus ist gestorben und die Zukunft ist gestorben. Irgendwie. Und was passiert, wenn jemand gestorben ist? Auch heute, auch bei uns. Wir blicken zurück. Wir blicken zurück auf das, was war, was die Person erlebt hat, was sie ausgezeichnet hat. Aber nicht nach vorne. Oftmals. Zumindest wenn wir auch im Fernsehen gucken. Franz Beckenbauer ist 2024 dieses Jahr gestorben und wir schauen zurück. Was hat er erreicht? Für was ist er gestanden? Erinnerung an Vergangenes. Wenn jemand stirbt, dann wird zurückgeblickt. Nicht nach vorne. Aber die Bibel lehrt uns genau das Gegenteil. Dass es weitergeht. Jesu Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang für eine Ewigkeit. Und wir haben das eben in diesem Lied gesungen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Alle Nationen werden Gott anbeten, das sagt uns der Bibeltext für heute. Wir glauben an eine herrliche Zukunft. Und die alles entscheidende Frage ist doch, wie kommen wir dahin? Und so heißt mein erster Punkt heute Morgen: die Zukunft. Nicht so kompliziert. Hättet ihr keine Folie für gebraucht, aber die Zukunft. Wir sind immer noch in der Predigtreihe zur Offenbarung. Es ist das Buch, was uns berichtet über das, was im Verborgenen liegt. Gott gibt Johannes einen Einblick in die himmlische Welt und in das, was noch geschehen soll. Und Johannes bekommt eine neue Perspektive in bisher Uneinsehbares. Und er soll es aufschreiben. Letzte Woche hieß es im ersten Vers des vierten Kapitels: Komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Und die Zukunft, die steckt in einer Schriftrolle. Aber bevor wir zum Text kommen, noch einmal zum Kontext, in dem sich Johannes befindet. Johannes ist verbannt worden auf die Insel Patmos. Er sitzt dort im Gefängnis, damit er nämlich nicht die Nachricht von Jesus in diese Welt verbreiten kann. Haben sie ihn auf die Insel abgeschoben. Und so erlebt er die Verfolgung, die zu seiner Zeit herrscht. Viele Christen stehen in der Zeit unter Kaiser Domitian unter Druck. Wie Johannes sitzen auch andere im Gefängnis oder müssen sogar sterben. Die Zeit ist ernst. Und die vorigen Kaiser haben sich immer wieder als etwas Göttliches bezeichnet, als anbetungswürdig. Aber bei Kaiser Domitian, da geht es noch mal eine Stufe schlimmer sozusagen. Er nennt sich selbst Gott der Herr. Die Gesetze, die er erlässt, beginnen mit den Worten, der Herr, unser Gott, befiehlt. Der Kaiser hat sich an Gottes Platz gesetzt. Und vor dem Kaiserbild sollte man niederknien. Es wurde Weihrauch gestreut. Eine herausfordernde Zeit für Christen. Gottesdienst zu feiern, eine Gefahr für den Alltag. Vielleicht eine Situation, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir gar nicht so richtig greifen können, aber die ist unglaublich ernst. Wir in Deutschland dürfen, Gott sei Dank, in Freiheit uns treffen, Gottesdienst feiern. Aber man kann diese Ereignisse von damals nicht nur als etwas Zeitgeschichtliches sehen, sondern Jesus hat uns auch vorausgesagt, dass wir in einer christusfeindlichen Welt leben. So wie sie ihn verfolgt haben, werden sie auch andere verfolgen. Und so erleben das auch Geschwister von uns in anderen Teilen dieser Welt. Und vielleicht ist auch dein Glaube immer wieder herausgefordert, weil Leute sagen, es ist doch lächerlich, das zu glauben, was in so einem alten Buch steht. Oder Leute nicht verstehen, warum man nicht mit den großen gesellschaftlichen Strömungen mitgehen kann. Warum man sein Leben auf der Basis von Gottes Wort gründen möchte. Aber vielleicht hast du auch Glaubenszweifel, innere Nöte. Und du dich fragst, bin ich eigentlich überhaupt gerettet? Kann ich in den Himmel kommen und ist es überhaupt Wahrheit, was in diesem Buch steht? Gibt es eine Zukunft mit Christus? Kann ich wirklich mein ganzes Leben auf Jesus gründen? Und Johannes lebt in einer noch viel mehr herausgeforderten Zeit. Und er sieht das Buch, die Schriftrolle, Gottes Plan. Es hält derjenige auf dem Thron in der Hand. Und es ist genau die Frage nach der Zukunft, die auch ihn umtreibt. Wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Was passiert mit uns Christen, mit mir im Gefängnis? Und ich lese uns die ersten Verse aus Offenbarung 5. Dort heißt es: In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel. Er rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Und ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Es ist versiegelt. Kein Einblick. Vers 2, und ich sah einen mächtigen Engel, er rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Ist doch erstaunlich. Bei allem Pomp und der Herrlichkeit, die im Himmel ist, bei aller Anwesenheit von Engeln und von majestätischen Wesen an Gottes Hofstatt, meldet sich keiner. Hier fragt sogar ein mächtiger Engel, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und es herrscht Stille. Und dann das Fazit ab Vers 3. Doch niemand war in der Lage. Keiner ist da. Niemand auf der Erde, im Himmel, niemand auf der Erde, noch unter der Erde. Bei allem, was Johannes und die Christen der damaligen Zeit zu erleben hatten, bei allem Leid, was durch das Kaisertum auch auf sie einprasselte, gab es womöglich keine Zukunft? Was für ein beklemmendes Gefühl auch für Johannes in seiner Situation. wie niederschmetternd. Es gab niemanden. Nicht einmal im Himmel. Und wenn dir sogar im Himmel keiner sagen will, wie es weitergeht, ja dann sieht es wohl wirklich schlecht aus. Sollte das bedeuten, dass die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht gerichtet werden wird? Und Gerechtigkeit nicht belohnt würde? Würde Gott die Gottlosen unbestraft lassen? Gibt es überhaupt eine Rettung? Oder ist das Ganze eine Sackgasse und Johannes weinte sehr? Jesus war an Palmsonntag nach Jerusalem gekommen. Da war Hoffnung, Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf eine Zukunft, auch ohne die Römer. Aber es kam so anders und viele weinten am Kreuz von Golgatha und auch in den folgenden Tagen. Und vielleicht geht es dir auch ähnlich, dass du heute hier bist und auch weinst, innerlich. Weil es für dich genauso hoffnungslos aussieht wie für Johannes, wie für die Jünger Jesu, weil du keine Perspektive findest, deine Aussicht vernebelt ist oder irgendwie kein Licht durchbricht. Die Zukunft liegt auf dem Löwen von Juda, mein zweiter Punkt. Wir lesen weiter ab Vers 5. Da heißt es, da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids hat den Sieg errungen. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Es kommt hier ein Ältester und die Ältesten stehen für die Gemeinde der Erlösten, die, die bereits gerettet sind. Und so spricht einer von denen ein Wort aus dem Alten Testament und sagt, damals hat Gott ein Wort gegeben, als Jakob auf seinem Sterbebett lag und seine Söhne gesegnet hat, da kam auch Juda zu ihm und er verglich Juda mit einem Löwen und sah voraus, dass aus ihm eine große Dynastie kommen wird. Und Gott fing dann an, die Prophezeiung Jakobs zu erfüllen, dass er anstelle von Saul, der König war, aber aus dem Stamm Benjamin war, David einsetzte aus dem Stamm Juda. Und man hatte vielleicht Hoffnung, dass man sagt, ja, jetzt, das ist die Wende. Aber die Geschichte von König David geht auf und ab. Das Volk wird ins Exil geführt, weg aus dem eigenen Land, zerschlagen von den Babyloniern. Und auch da möchte man wieder sagen, keine Zukunft. Wie ein gefällter Baum liegt die Geschichte Judas am Boden. Liegt die Verheißung, die Prophezeiung Gottes am Boden. Gottes Wort am Boden. Aber der Prophet Jesaja sah dann voraus, dass aus diesem Wurzelstumpf, aus diesem gefällten Baum von Davids Vater Isai ein neuer Sprössling wachsen wird. Und wir haben das in der Schriftlesung eben gehört. Ein stetig wachsender, neu erstarkender Zweig, die scheinbar leblos und hoffnungslos war. Und so lesen wir in den ersten Versen vom Matthäus-Evangelium die Verheißung, Jesus, dem gesalbten König, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams und so weiter. Der Löwe aus Juda. Jesus. Einer der ältesten Titel für den Messias. Und es deutet an, der Löwe von Juda, Kraft, Temperament. Und man hat das bei seinem ersten Kommen schon gesehen. Die Wunder, die er tat. Was war nicht alles möglich? Seine Macht und Kraft. Und das Ganze bezeugt hier ein Ältester in diesem Text. Einer derjenigen, die sich an Jesus gehalten haben, die sich an seinem Wort festgehalten haben. Und der bezeugt jetzt, er ist würdig. Gottes Wort ist gültig. Er hat Kraft. Es kam, wie angekündigt. Er hat den Sieg errungen am Kreuz. Weine nicht. Der Sieg ist da. Er ist würdig. Horche auf, wenn du weinst. Hör zu, wenn du keine Hoffnung hast in deiner Lage. Wenn kein Licht in deine Dunkelheit scheint. Es gibt eine Zukunft, weil das Wort Gottes wahr ist. weil es Gültigkeit hat. Das sagt im Grunde der Älteste hier. Die Zukunft liegt auf dem Löwen von Juda und auf dem Lamm, das geschlachtet ist. So geht es nämlich weiter in dem Text und ich lese uns die Verse ab Vers 6. Da sah ich ein Lamm. Es stand zwischen dem Thron und den vier Lebewesen mitten unter den Ältesten. Das Lamm sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und es nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als er das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen vor dem Lamm nieder. Dasselbe taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen und mit allen Sprachen. Du hast ihnen Anteil am Reich Gottes gegeben und sie zu Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Eben noch Löwe, jetzt Lamm. Einer der Ältesten sprach vom Löwen von Juda. Es war ein Wort, was ihm berichtet worden war aus dem Alten Testament, aus der Vergangenheit. Und nun sieht Johannes selbst das Lamm. Ein geschlachtetes Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen. Ein etwas eigenartiges Bild, aber wieder diese Bildersprache der Bibel. Hörner symbolisieren in der Bibel die Macht. Und sieben, die Zahl der Vollkommenheit, also vollkommene Macht hat dieses Lamm. Sieben Augen, umfassende Wahrnehmung, Erkenntnis. Wieder sieben, vollkommen, alles wissend. Und die sieben Geister stehen für die Allgegenwart Gottes. Man kann eigentlich zusammenfassen hier diese Stelle, er ist allmächtig und allwissend und allgegenwärtig. Schwer mit Worten zu beschreiben. Gewaltig eigentlich, aber dennoch ein Lamm. Ein Lamm mit Potenzial, wie man heute vielleicht sagen würde. Auch für die Zukunft. Und Jesus weiß um unseren Schmerz. Und er kennt auch deine Situation. Er kennt dich, er weiß darum. Und bei ihm ist immer Hoffnung auf Zukunft, weil er alle Macht hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist immer da, bei dir, in deinem Schmerz, in deiner Traurigkeit. Er ist allgegenwärtig. Und vielleicht würden wir uns manchmal die eine oder andere Situation anders wünschen. Dass Jesus sich doch bemerkbar macht, mit Macht, mit seiner Gegenwart. Dass sich die Dinge so erfüllen würden, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vielleicht auch erträumen. Und auch die Juden hatten sich das damals ein bisschen anders vorgestellt. Johannes und die Christen in der Verfolgung erwarten doch auch etwas. Dass er Fakten schafft gegen die Römer, Befreiung schenkt. Und vielleicht wünschst du dir auch so ein machtvolles Eingreifen in deiner Situation. Aber Gottes Wege sind oft so anders. Er hat höhere Gedanken und größere Wege als wir, so heißt es auch in Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Aber seine Wege sind gut, er ist Liebe. Und genauso kommt Jesus nicht mit Macht in diese Welt, um die Menschen so zu unterwerfen. Nein, sondern er kommt, um sie mit Liebe zu gewinnen. Um für sie einzutreten, für die Menschen bis in den Tod hinein. In den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Aber er ist demütig und liebevoll. Und der römische Kaiser ist eigentlich genau das Gegenbild dazu. Der genau gegensätzlich auftritt. Er bezwingt die Völker mit Gewalt. Jesus gewinnt sie mit Liebe und mit Hingabe. Um noch deutlicher zu sagen, Kaiser Domitian macht aus freien Menschen Unterworfene, Sklaven. Jesus befreit, die an der Macht des Bösen versklavt sind, indem er ihre Schulden zu seinen macht. Und wir lesen das immer wieder, auch im Alten Testament schon. Wir lesen davon, dass der Sieg des Messias, und das hört sich wieder so großartig an, vom Sturz der Feinde. Auch, es hört sich immer mächtig und gewaltig an, wenn man das so liest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber immer, wenn davon die Rede ist, dann kennt die Bibel keinen anderen Weg zu diesem Ziel als das Kreuz. Immer, wenn davon die Rede ist, dann kennt die Bibel keinen anderen Weg zu diesem Ziel als das Kreuz. Das Evangelium zielt auf das Kreuz und damit auf den Sieg des Lammes. Das Lamm allein ist würdig, um vor Gott zu treten und uns zu vertreten. Das Evangelium ist hier eigentlich zusammengefasst in diesen Versen 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und mit allen Sprachen. Du hast ihnen Anteil am Reich Gottes gegeben und sie zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde herrschen. Er war würdig, weil er geschlachtet wurde. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und als er am Kreuz hing, nahm er diesen heiligen Zorn Gottes, der gegen die Sünde und die Schuld dieser Welt ist, auf sich. Er nahm Gottes Hand auf der einen Seite, mit der wir im Krieg stehen, und nahm auf der anderen Seite die Hand der schuldigen Sünder und brachte sie in seinem Tod zusammen. Und deswegen ist er allein würdig, uns vor Gott, dem Allmächtigen, zu vertreten. Wir brauchen keine tollen Werke oder was auch immer, wir brauchen das Lamm. Und so kannst du mit deiner Situation und was immer sie ist, zum Kreuz gehen, zu Jesus. Er kann nicht nur unsere Situation verändern, sondern er kann auch uns selbst verändern. Und wenn wir verstanden haben, wie sehr uns Jesus liebt, wie sehr er uns befreit hat, können wir auch wieder anders mit unserer Situation umgehen. Dann dürfen wir uns trösten lassen und sagen lassen, weine nicht. Es ist noch nicht zu Ende. Es gibt eine Zukunft. Es gibt Hoffnung. Ich habe den Tod besiegt und ich kenne dich. Ich bin bei dir und ich habe alle Macht. Bis in alle Ewigkeit. Und so ist mein vierter Punkt. Unsere Zukunft liegt auf dem Löwen von Juda und dem Lamm, das geschlachtet ist. Unsere Zukunft. Wir sind frei, weil wir frei gekauft sind. Das ist so. Und die Folge ist, dass die Leute in Lobpreis ausbrechen im Himmel. Sie singen ihm. Und meine Frage ist eigentlich, kannst du da mitsingen? Vielleicht wünschst du dir auch genau das. Erlöst zu sein, freigekauft zu sein, mitzusingen. Du möchtest, aber du kannst vielleicht noch nicht so singen. Weil du dich fragst, kann das für mich gültig sein? Vielleicht hast du auch Ausgrenzung erlebt in deinem Leben, in der Schule. Weil du anders aussahst als die anderen, weil deine Aussprache nicht so sauber war. Vielleicht gehörtest du nicht dazu in der Ausbildung oder wo auch immer. Vielleicht auch in der Familie nicht. Und dann steigt in dir die Frage auf, ist dieses Freigekauftsein vielleicht auch nur für eine bestimmte Gruppe von Leuten gültig, nicht für mich? Vielleicht hast du auch mit Ausgrenzung nie was zu tun gehabt. Aber vielleicht sagst du dir, ich bin mir nicht so sicher, ob diese Erlösung auch für mich gilt. Weil vielleicht noch das eine oder andere auf dir liegt, auf dir lastet. Und du vielleicht auch unterschwellig denkst, ich bin halt auch anders als die anderen. Ich bin nicht so begabt. Ich habe nicht so viel Geld. Ich bin nicht so gebildet. Ich habe nicht diese Vergangenheit wie die. Es zielt immer auf diese Frage, höre ich eigentlich wirklich dazu? Bin ich gerettet? Ich lese uns noch einmal Verse 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen mit allen Sprachen. Die Tat des Lammes ist nicht begrenzt für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder die einer gewissen Aussprache oder was auch immer, sondern Jesus Christus kam für alle, aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und mit allen Sprachen. Aber es heißt nicht, dass alle freigekauft und alle erlöst sind, sondern Jesus hat aus allen Stämmen und Nationen und Völkern die Menschen gerettet. Aber es werden nicht alle zu Gott kommen. Jesus betet selbst in Johannes 17, ich bete nicht für diese Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Und das sind die, die umgekehrt sind, die Buße getan haben, die zu ihm zurückgekehrt sind, die gesagt haben, ich möchte das glauben, deinem Wort vertrauen und dem Lamm folgen. Kehre um, beginne auch dieses Wort zu beten. Dein Wort, deine Zukunft steht in Vers 10. Du hast ihnen Anteil am Reich Gottes gegeben und sie zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde herrschen. Wir dürfen umkehren und wir werden mit herrschen. Und es bedeutet nicht, wie Kaiser Domitian dann aufzutreten, sondern zu erkennen, ich brauche das Lamm, um mit ihm zu herrschen. Aber bei all dem ist die entscheidende Frage heute Morgen, glaubst du Jesus, folgst du ihm nach? Glaubst du, dass er deine Schuld vergeben hat, für dich am Kreuz gestorben ist? Dann kehre heute um. Heute Morgen, weil er gestorben ist, blicken wir hoffnungsvoll in eine Zukunft. Unsere Zukunft liegt auf dem Löwen von Juda und dem Lamm, das geschlachtet ist. Unsere Zukunft für alle Zeit. Und ich lese uns zum Abschluss die letzten Verse, wie der Lobpreis dann im Himmel ausbricht. Ab Vers 11, dann sah ich viele Engel. Und hörte ihre Stimmen. Sie standen rings um den Thron, außen um die Lebewesen und die Ältesten. Es waren 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme, das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, die Macht zu bekommen. Dazu auch Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und alles, was in der Welt ist. Sie alle hörten ich rufen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Die vier Lebewesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Amen. Lasst uns beten. Jesus, du allein bist würdig, angebetet zu werden. Und ich danke dir für dein Wort. Danke dir dafür, dass es Gültigkeit hat vom ersten Buchstaben an bis zum Ende. Und ich danke dir dafür, dass deine Geschichte nicht zu Ende ist mit der Bibel, sondern dass du heute auch Geschichte schreibst mit uns, dass du lebst und eine Ewigkeit bereithältst. Amen.